Ich lese Psalm 19. Gottes Herrlichkeit, sichtbar in der Schöpfung und in seinem Wort. Für den Dirigenten, ein Psalm Davids. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Sie tun es ohne Worte, kein Laut und keine Stimme ist zu hören. Und doch geht ihre Botschaft über die ganze Erde, ihre Sprache bis zum Ende der Welt. Gott hat der Sonne ihren Ort am Himmel gegeben. Wie ein Bräutigam aus seiner Kammer hervortritt, so geht sie am Morgen auf. Wie ein freudig strahlender Held läuft sie ihre Bahn. Von Horizont zu Horizont vollführt sie ihren Lauf. Nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich. Es schenkt neue Einsicht. Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein, in Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechen der Wahrheit, sie sind ausnahmslos gerecht. Wertvoller als Gold sind sie, kostbarer als eine Menge von feinstem Gold, sie sind süßer als Honig, ja, süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Herr, auch dir, dein Diener, lasse mich durch sie zurechtweisen, sie zu befolgen bringt großen Lohn. Wem fällt es schon gleich auf, wenn er falsch gehandelt hat? Sprich mich frei von unbewusster Schuld. Bewahre deinen Diener vor überheblichen Menschen, lass sie keine Macht über mich gewinnen. Dann kann ich ohne Schuld und frei von schwerem Vergehen bleiben. Mögen die Worte, die ich spreche und die Gedanken, die mein Herz ersinnt, dir gefallen, Herr, mein Fels und mein Erlöser.
Morgen. Ich sage es gleich für alle. Nein, ich habe keinen Bluthochdruck. Nein, mir ist es auch nicht zu warm. Und nein, mir ist es auch nicht peinlich, hier zu stehen. Ich habe einfach nur Sonnenbrand. Das passiert, wenn man Kinder hat, die Wassersport machen und man samstags 8 Stunden an einer Regattastrecke verbringt und nicht merkt, dass schönes Wetter ist. Das war gestern. Okay. Passt zu unserem Thema heute, Erfahrungen mit Gott, unter anderem Erfahrungen in der Schöpfung. Die Sonne, die aufgeht und ihre Bahn zieht und das tut, wozu sie gemacht ist, Leute verbrennen. Der 3. Psalm in unserer Predigtserie, Erfahrungen mit Gott. Und dieser Psalm, den wir gerade gehört haben, hat mich erinnert, Erfahrungen mit Gott hat mich erinnert an meine Erfahrungen mit komplizierten Gesellschaftsspielen. Komplizierte Gesellschaftsspiele im Sinne des Erfinders zu spielen, also die eigene Spielfigur bestmöglich einzusetzen in diesem Spiel, dazu reicht es nicht, den Karton dieses Spiels toll zu finden und einfach anzufangen zu spielen. Es ist sicherlich möglich, den Karton anzugucken und zu überlegen, wie war wohl der Erfinder, wie wird wohl das Spiel sein? Und es ist sicherlich auch möglich, Rückschlüsse von dem Karton, von dem Design auf den Erfinder zu ziehen, aber das wird immer irgendwie begrenzt bleiben. Es ist sicherlich auch möglich, einfach so anzufangen zu spielen, den Karton aufzureißen und einfach loszulegen. Aber keiner der Mitspieler wird dann sicher sein, ja, ist das jetzt so, wie es eigentlich geplant war? Ist das jetzt richtig oder falsch? Oder geht das nicht eigentlich ganz anders? Und so wird bei dieser Art zu spielen immer viel Platz sein für Missverständnisse, für eigene Interpretationen, wahrscheinlich auch für viele Diskussionen und Variationen, solange nicht alle bereit sind, die Regeln des Erfinders irgendwie sich mal anzugucken und danach zu spielen. Also wahrscheinlich wird jeder Mitspieler weit hinter seinen eigenen Möglichkeiten zurückbleiben, wenn er nicht bereit ist, sich auf das einzulassen, was der Erfinder für dieses Spiel gedacht hat. Ich glaube, auf manche Spielzüge, ich weiß, manche Kartons, die zu Hause stehen, auf manche Spielzüge kann man einfach nicht alleine kommen, weil die zu kompliziert sind. Und so werden einzelne Spielfiguren nie so richtig ihren Platz finden. Aber ein aufmachender Karton, ein tolles Design, animiert dazu, dieses Spiel zu kaufen und zu nehmen und auch immer mal wieder wahrscheinlich in die Regeln gucken zu wollen. Und wenn dann Spieler begeistert sind und das Spiel total gut ist, und dann denkt man zu Recht, wow, toller Erfinder, und es wird irgendwie vielleicht Spiel des Jahres. Und mir ist das eingefallen, als ich diesen Psalm durchgedacht habe und durchgelesen habe mehrmals, in dem David eine ganz ähnliche Erfahrung mit Gott beschreibt. Also, er macht Erfahrungen mit Gott in der Schöpfung. Sagen wir mal, das ist der Karton, das Design. Er macht Erfahrungen mit Gott in Gottes Wort. Das ist die Spielanleitung. Und er macht Erfahrungen in sich persönlich, also als Mitspieler seinen Platz zu finden in diesem ganzen Gebilde. In den ersten 7 Versen beschreibt David hier die Natur, das Design dieser Welt, was weltweit jeder Mensch irgendwie, auch irgendwie ein bisschen unterschiedlich, aber irgendwie wahrnehmen kann, sehen kann, erkennen kann. Die Farben, die Düfte, die Ausmaße, die Kombinationen, die verschiedenen Variationen. Der Himmel, tagsüber blau, nachts schwarz. Die Sterne, die Planeten, Tag und Nacht. Die Sonne, die Natur, die Kreativität. Die Schöpfung deutet auf einen Schöpfer hin. Und jeder einzelne Tag, jede einzelne Nacht, jeder einzelne Sonnenaufgang verfolgt 2 Ziele. Zum einen, sie verkünden die Herrlichkeit und die Schönheit Gottes, also man kann Rückschlüsse ziehen, und sie animieren uns Menschen dazu, über diesen kreativen Macher nachzudenken. Und David sagt hier, die Schöpfung spricht über Gott, ohne dabei zu reden. Nonverbal, es ist keine Stimme zu hören. Und trotzdem ist es weltweit für jeden Menschen an der Natur, an der Schöpfung zu sehen, dass irgendjemand dahinter stecken muss, wie auch immer, der das gemacht hat. Also, das ist quasi so der Karton, um nochmal bei dem Bild von dem Spiel zu bleiben. Die Natur liefert uns Infos über einen Schöpfer. Unüberhörbar spricht die Schöpfung ohne Worte über Gott. Und David beschreibt hier dieses Paradox, und wenn euch das aufgefallen ist, vielleicht, die Natur redet darüber, aber ohne Worte. Das ist so ähnlich wie dieses Paradox von der unüberhörbaren Stille. Hört ihr die? Die unüberhörbare Stille, kennt ihr das? Eigentlich gibt's das gar nicht. Und doch gibt's das. Gott hat der Sonne ihren Platz gegeben, und jeden Tag macht sie genau das, wozu sie gemacht ist. Und zwar mit der gleichen Leidenschaft tut sie das, so beschreibt es David hier, wie ein Bräutigam am Hochzeitsmorgen aus seinem Zimmer tritt. Und ich kann mich noch erinnern, wie sich das angefühlt hat. Und wer mit diesem Bild nichts anfangen kann, für den sagt David noch, okay, die Sonne läuft jeden Tag ihre Bahn wie ein Held, sein wichtigstes Rennen. Mit der gleichen Leidenschaft geht die Sonne jeden Tag, zieht sie ihre Bahn. Und ungefähr 1000 Jahre später benutzt ein Mann, der heißt Paulus, genau dieses Beispiel in seinem Brief an die Gemeinde, an die Kirche in Rom, an die er schreibt. In den ersten Zeilen schreibt er ihnen, das, was man von Gott erkennen kann, ist für alle Menschen deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen deutlich vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Und diese Information, diese Offenbarung Gottes in der Schöpfung, die fordert eine Antwort, eine Reaktion herauf. Das Problem hier ist die limitierte, nonverbale Kommunikation, die häufig missverständlich ist. Es bleibt eine Menge Spielraum für eigene Gedanken. Also, wir sehen hier die Schöpfung anders als mein Freund Stefan, der gerade in Südafrika ist. Der hat ein ganz anderes Bild von der Schöpfung im Moment vor Augen. In einer Stadt nimmt man die Natur ganz anders wahr als auf dem Land. Sensible Menschen nehmen das ganz anders wahr als unsensible Menschen. Ich sehe einen Stern, Du siehst ein Licht am Himmel, der Nächste sieht einen Planeten und wird von einem Vierten korrigiert, der sagt, das ist ein selbstleuchtender Himmelskörper aus Gas und Plasma. Alle sehen wir den Stern. Und doch ganz unterschiedlich. Und das führt dazu, dass von der Schöpfung her wir unsere eigene Sichtweise, von dieser eigenen Sichtweise ausgehen und Rückschlüsse auf Gott ziehen, unsere Vorstellungen von Gott kreieren. Nein, Gott setzt sich nicht aus der Summe aller Dinge in der Natur zusammen. Und nein, Gott ist auch nicht irgendwie in jedem Baum und in jedem Gegenstand, den wir sehen. Nein, aber die Schöpfung, ja, sie verkündet und bezeugt, es gibt einen Schöpfer. Das ist der Weg, auf dem Gott sich uns mitteilt. Ich war letzte Woche in Hessen, wo ich aufgewachsen bin, und warum auch immer, habe ich mich an einigen Stellen, an denen wir vorbeigekommen sind, an wilde Geländespiele erinnert im Wald, die wir dort gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, eine Gruppe läuft los und zeitversetzt startet eine zweite Gruppe, versucht die erste Gruppe zu jagen und in ihrem Versteck zu finden. Und mir sind einige Situationen eingefallen, wo das einfach nicht funktioniert hat. Weil die Zeichen aus der Natur, die wir gelegt haben, völlig missverständlich gedeutet wurden. Also 3 Steine und ein Pfeil nach links. Heißt das jetzt in 3 Metern links? Heißt das in 30 Metern links? Heißt das 3-mal links? Oder in 3 Minuten kommt der nächste Pfeil, der euch den nächsten Hinweis gibt? Das ist das Missverständnis, was durch die natürlichen Sachen auftaucht. Und wir haben immer gedacht, das ist doch total eindeutig, was wir da hingelegt haben. War es aber nicht. Und so bleibt diese nonverbale Kommunikation immer irgendwie missverständlich. Es wäre viel leichter gewesen, einen Zettel zu schreiben, den dort ins Moos zu legen. Wir sind dort und dort. Aber und dafür hat Gott sich dann entschieden. Das ist der nächste Punkt. Gott hat sich dazu entschlossen, weil wir ganz wesentliche Dinge über ihn nicht in der Natur erkennen können, nicht durch die Schöpfung ablesen können. Er möchte aber, dass wir ihn so kennenlernen, wie er wirklich ist. Und um das eindeutiger hinzubekommen, hat er dann Worte benutzt. Und das ist das zweite Erfahrung mit Gott durch die Bibel. In den ersten Versen hier im hebräischen Text, und das erste Lied hat super gut gepasst, was Katharina ausgesucht hat, steht für, also in Vers 2 und Vers 5, falls ihr mitlesen wollt, steht das Wort Gott. Und im hebräischen Text steht dort das Wort Elohim. Elohim bezeichnet den allgemeinen Namen für Gott. Das war der, den man durch die Schöpfung erkennen kann. Es gibt einen Gott. Ab Vers 7 benutzt David dann nur noch den Namen Jahwe, Herr. Den Namen, mit dem Gott sich persönlich Mose vorgestellt hat. Das ist mein Name. Und daran wird deutlich, dass es um mehr geht als eine allgemeine Ahnung von Gott. Es geht um eine konkrete Beziehung zu Gott. Und über seine Erfahrungen mit Gott schreibt David dann in den nächsten Versen. Und vielleicht bestätigt sich jetzt genau das, was du von Religion und von Kirche erwartest und was du hast oder nicht magst an Religion und an Kirche. Hier kommen nämlich dann Worte wie Gesetze, Anweisungen, Regeln, Anordnungen. Klingt wie Listen zum Abhaken. Und ich würde gerne mal mit euch hingucken, warum David sagt, das ist das Beste, was mir passiert ist. David redet hier vom Gesetzbuch Gottes, den 5 Büchern Mosen, das, was damals die Bibel war. Darin war vertraglich genau geregelt, wie beide Vertragspartner, also Gott auf der einen Seite, die Menschen auf der anderen Seite, in welchem Verhältnis sie zueinander standen und was sie zu tun und zu lassen hatten, um ein dauerhaftes Gutes miteinander zu haben. Und von diesem Buch, von unserer heutigen Bibel, sagt David, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Auf die Mahnungen, auf die Worte des Herrn kann man sich verlassen. Die Anordnungen, die Befehle des Herrn sind wegweisend, sind richtig. Sie erfreuen das Herz, das Gebot des Herrn ist klar und deutlich. Die Furcht des Herrn ist rein, die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig, wahr und ausnahmslos gerecht. Und wie, um das nochmal zu unterstreichen, sagt David und fasst es zusammen, Gottes Wort ist wertvoller als Gold, also das Wertvollste, was die Natur uns geben kann. und süßer als der beste Honig. Und hier bin ich gestolpert, weil ich keinen Honig mag. Und ich habe mir die Freiheit genommen, eine Weil-Übersetzung zu machen. Gottes Wort ist genialer und nahrhafter als alles, was ich jemals gegrillt habe und alles, was ich jemals grillen werde. Das sagt David hier. Gottes Wort, die Bibel, alles, was Gott uns darin gibt, stärkt, erfrischt. Man kann sich darauf verlassen, es schenkt Einsicht, es macht das Herz froh, es ist klar und deutlich, es ist zuverlässig, es ist wahr und es ist ausnahmslos gerecht. Sprich, Gottes Wort ist perfekt. Perfekt für uns. Weil Gott so ist. Perfekt. Und perfekt für uns. Und seine Worte sein Wesen widerspiegeln und es da keine Widersprüche gibt. Keine. Und das hätte man so in der Schöpfung nicht erkennen können. Deswegen benutzt Gott Worte. Was David hier sagt, ist, das ist genug. Es braucht keine Ergänzung. Es besteht keine Notwendigkeit, hier noch was hinzuzufügen. Die Bibel, Gottes Wort, ist alles, was wir für unser Leben brauchen. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn wir sie ernst nehmen, dann hat sie Auswirkungen auf alle Bereiche in unserem Leben. So wie die Spielregeln eines komplizierten Gesellschaftsspiels Sinn machen und wichtig sind für das Spiel und erst dann das Spiel irgendwie Spaß macht. Häufig benutzen wir die Bibel aber eher wie so eine Art Nationalhymne. Sie wird vorm Spiel gespielt und hat mit dem eigentlichen Spiel nichts zu tun. Und David sagt hier, sehr wohl hat die Bibel und Gottes Wort was mit deinem Leben zu tun. Weil Gott durch sein Wort redet. Die Bibel ist sein Wort, weil Gott durch sein Wort Einfluss nimmt. Es ist nicht notwendig, Gottes Wort mit irgendwas zu ergänzen. Es ist vollkommen. Ja, aber wir brauchen doch auch Gemeinschaft. Ja, woher wissen wir das? Aus der Bibel. Ja, aber wir brauchen doch auch Musik und Anbetung. Ja, woher wissen wir das? Aus der Bibel. Und so könnten wir alle Bereiche durchgehen. Die Bibel ist vollkommen. Gottes Wort hat uns alles gegeben, was notwendig ist. Und ich möchte dir einfach mal die Frage stellen, was bedeutet dir Gottes Wort, die Bibel? Ist dir klar, wie wertvoll das ist? Jeder von uns kann das jederzeit haben und vielleicht haben viele von uns einige davon. Und was bedeutet dir Gottes Wort? Ist dir klar, dass Gott sich hierdurch uns mitteilt? Alles, was wir wissen müssen, und zwar noch unmissverständlicher und eindeutiger als in der Schöpfung, wo wir da schon staunen. Und manche Leute sagen, ja, ich brauche aber eigentlich nicht mehr als die Schönheit der Natur, das reicht mir aus, der Friede dort und die Ruhe und da kann ich Gott finden, bis die Naturkatastrophen kommen. Eine Flut, ein Tsunami, ein Sturm. Und wer kann dann erklären, was genau da passiert? Die Bibel, Gottes Wort. Die Schöpfung kann uns nicht das geben, was unsere Seele braucht. Sicherheit, Rettung, Erlösung, Stärkung, Wahrheit, Leben. Aber sie weist auf einen Schöpfer hin, der uns genau das geben kann. Und vielleicht denkst du jetzt, ach Pastor, ach Steffen, du hast keine Ahnung von meinen Problemen und meinem Leben und was da wirklich abgeht. Plapperst hier einen Text nach, der 3000 Jahre alt ist und mit uns heute irgendwie wenig zu tun hat. Die Komplexität meines Lebens passt da nicht rein. Das funktioniert nicht, wenn du wüsstest. Und ja, ziemlich sicher habe ich keine Ahnung, was euch alle so beschäftigt. Aber ich vertraue Gott und seinem Wort, der sagt, das ist ein zeitloser Felsen, auf dem ihr euer Leben aufbauen könnt. Und das glaube ich. Und das verstehe ich ein bisschen. Und das will ich machen. Gott sitzt jetzt nicht im Himmel und sagt, oh Mist, hätte ich doch noch ein 67. Buch, also die Bibel besteht aus 66 Büchern, hätte ich doch noch ein 67. Buch irgendwie in die Bibel kommen lassen, dann würden die Leute in Deutschland heute im 21. Jahrhundert wirklich was haben, was ihnen in ihrem Leben weiterhilft. Mit dieser Bibel haben wir alles, was wir brauchen. Und mit dieser Bibel wissen wir alles, was wir brauchen. Ich habe letzte Woche was gelesen von einer Glaubensbewegung in England im 16. Jahrhundert, die Puritaner. Es war zu dieser Zeit verboten, eigene Bibeln zu besitzen. Und die Soldaten sind von Haus zu Haus gegangen und haben die Häuser durchsucht und die Bibeln eingesammelt, um sie öffentlich zu verbrennen. Und diese Menschen dieser Glaubensbewegung sind aufgestanden und haben gesagt, ihr könnt uns alles nehmen, unsere Häuser, nehmt sie. Ihr könnt uns alles nehmen, unsere Kirchen, nehmt sie. Nehmt unseren ganzen Besitz, sie sind so weit gegangen, dass sie gesagt haben, nehmt unsere Familien, aber lasst uns Gottes Wort. Das ist alles, was wir haben. Und ich weiß nicht, was in deinem Leben alles vor Gottes Wort kommt. Ich weiß, was es bei mir ist, was häufig vor Gottes Wort kommt. Und manchmal frage ich mich, warum wir uns dann fragen, warum wir irgendwie so wenig von Gott mitbekommen und warum er nicht irgendwie deutlicher zu uns redet und vielleicht nicht mehr in unserem Leben tut. Glauben wir, dass Gottes Wort genug ist? Vollkommen ausreichend, die Priorität. Das ist alles, was wir brauchen, Gottes lebendiges Wort. Wir müssen die Bibel nicht relevant machen, sie ist es. Und David sagt, dass nicht in einer Anfangseuphorie, in einer ersten Begeisterung irgendwie von Gott, sondern er sagt, dass nach durchwachten und nach durchweinten Nächten, durchweint wegen Sünde, er hat einen Mord in Auftrag gegeben, er hat Ehebruch begangen, eines seiner Kinder ist gestorben, eines seiner Kinder hat sich gegen ihn gewendet. Mitten in all dem sagt David, Gottes Wort ist vertrauenswürdig, durch und durch. Schaut mal einen ganz normalen Tag bei euch an. Geht mal einen ganz normalen Tag durch, auf was wir uns alles verlassen. Wecker, damit fängt es an. Nachrichten, Bücher, Zeitungen, Facebook-Posts, Kommentare, Fahrpläne, Zusagen, Verabredungen, Wettervorhersagen, Komplimente. Wir richten den ganzen Tag nach Worten aus. Von Menschen, von fehlbaren Menschen. Und hier haben wir das Wort des lebendigen Gottes, der nicht in der Lage ist, die Unwahrheit zu sagen, weil er dann nicht Gott wäre. Der Schöpfer, den David hier in den ersten Versen beschrieben hat, der die Erde gemacht hat und dich und mich, der uns besser kennt, als wir uns selbst kennen, unsere Vergangenheit kennt und die Zukunft, der, der alles weiß, was heute auf dieser Welt in seiner Schöpfung passiert, der hat sich dafür entschieden, zu uns zu reden. Ist das nicht genial? Wenn das wirklich stimmt, heute, wo es nicht mehr die Wahrheit gibt und wir angeblich nichts mehr sicher wissen, alles nur noch relativ sicher ist, da will Gott uns mit seinem Wort Sicherheit geben und Wahrheit. Das, was wir wollen und brauchen. Ich würde jetzt gerne mal die Skepsis hier im Raum sichtbar machen. Mit Nebel. Meint ihr, wir würden uns noch sehen? Und weil Gott genau das wusste. Aus der Schöpfung werden sie falsche Schlüsse ziehen über mich. Meinem Wort werden sie nicht glauben, wollen oder können. Deshalb ist der dritte Schritt passiert, das Wort ist Fleisch geworden. Jesus ist Mensch geworden. Gott ist einer von uns geworden. Das war der nächste Schritt, mit dem Gott sich gezeigt, offenbart, verständlich, zugänglich gemacht hat. In der Bibel lesen wir darüber. Und jetzt kommen wir an einen ganz wichtigen Punkt, an eine Sache, die sich im Kreis drehen kann. Vielleicht denkst du, solange ich das für mich nicht klarer habe, wieso sollte ich in der Bibel lesen? Und dann ist die Gegenfrage, solange du nicht anfängst, in der Bibel zu lesen, wirst du es auch nicht klarer bekommen. Und irgendwo muss dieser Kreislauf und kann der durchbrochen werden. Es ist gut möglich, ich brauche mal mein Programmheft bitte. Es ist gut möglich, die Bibel auf einer rein intellektuellen, auf einer rein intellektuellen Ebene zu lesen und dann zu sagen, ja, habe ich doch gesagt, bringt ja eh nichts. Und ich habe euch ein Zitat abgedruckt von Dietrich Bonhoeffer. Ich möchte ein paar Zeilen daraus vorlesen. Er schreibt, ich will da zunächst ganz einfach bekennen, ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort auf alle unsere Fragen ist und dass wir nur anhaltend und etwas demütig zu fragen brauchen, um die Antwort von ihr zu bekommen. Die Bibel kann man nicht einfach lesen wie andere Bücher. Man muss bereit sein, sie wirklich zu fragen. Nur so erschließt sie sich. Nur wenn wir die letzte Antwort von ihr erwarten, gibt sie uns. Das liegt eben daran, dass in der Bibel Gott zu uns redet. Und über Gott kann man nicht einfach so von sich aus nachdenken, sondern man muss ihn fragen. Und David beschreibt dann hier einige der Effekte, die auftreten, als er sich mit Gottes Wort beschäftigt, sie fragend liest, auf der Suche nach der Beziehung zu Gott ist. Und die Effekte, die eintreten, wenn wir beschließen, okay, Gottes Wort darf wirklich wahr sein. Was passiert? Und dann zählt er auf. Die Seele wird erfrischt, erneuert, er gibt Kraft zum Leben, es gibt Weisheit, also Verständnis, neue Einsichten, es ist die Wahrheit. Wir können nicht wachsen, wir können nicht geistlich vorwärts kommen ohne Gottes Wort. Das wird nicht funktionieren. Vielleicht ist das eine Antwort auf deine Frage, warum dein Glaube gerade stagniert. Liegt es vielleicht an Gottes Wort oder an dem Nichtvorkommen von Gottes Wort in deinem Leben? Gott hat gesagt, durch mein Wort möchte ich euch verändern. Wenn wir Gottes Wort wegnehmen, werden wir versuchen, das alles, wonach sich unser Herz sehnt, durch eigene Anstrengung zu erreichen. Aber Gottes Wort will uns nicht auslaugen, sondern will uns Kraft geben. Wir müssen hier nicht was tun, sondern wir dürfen es wirken lassen an uns. Weisheit bekommen bedeutet, dass Wissen im Alltag zur Anwendung kommt. Gottes Wort macht weise. Weise werden wir nicht durch Gottes Wort plus unsere Promotion, Gottes Wort plus unsere Ausbildung, Gottes Wort plus, Gottes Wort ist genug, sagt Gott. Und häufig ist es das, was wir als erstes weglassen. Schenkt neue Einsichten, einen klaren Blick auf konkrete Situationen. Und David weiß, er selbst kommt nicht wirklich weit. Er kennt sich und er kennt sein Leben und das, was vorgekommen ist. Es ist ausnahmslos gerecht, es bleibt ewig bestehen und so weiter. Und ich habe mich gefragt, ist es wirklich ein Zeichen von großer Freiheit? Wirklich ein Zeichen von Mündigkeit? Zu sagen, ich habe ein total kompliziertes Spiel gekauft, aber das Erste, was ich mache, weil ich bin ja frei, ich werfe die Spielanleitung weg. Ist das Freiheit oder ist das Dummheit? Es kann beides sein. Es ist nicht eigentlich genial, die Worte des Erfinders dabei zu haben, jederzeit darauf zugreifen zu können. Und das führt dann dazu, dass David von seinen Erfahrungen mit Gott in sich selbst spricht und wir die in uns machen können. David kennt sich, er kennt sein Leben, er kennt seine Schuld, sein Versagen, er kennt sein Herz, er kennt seine Unperfektheit und er kennt seine Sehnsucht nach Veränderung durch einen Erlöser. Und vieles davon kennen wir auch. Und er weiß, um hier rauszukommen, brauche ich jemanden von außerhalb meines eigenen Systems. Jemand, der sich sogar um das kümmert, was mir nicht bewusst ist. Das sagt er am Ende des Verses, des Psalms. Sogar das, was mir nicht bewusst ist. Er sehnt sich danach, frei zu sein von Schuld. Und er weiß sehr genau, dass er selbst das nicht hinkriegt. Und er hat es an dieser Stelle hier mittlerweile aufgegeben, es auch selbst zu versuchen, weil er weiß, es ist mühsam und es gelingt mir nicht. Wir wollen leben. Wir wollen Kraft, wenn wir ausgelaugt sind. Wir wollen gerecht behandelt werden. Wir wollen erfrischt werden, wenn wir müde sind. Wir wollen erlöst werden von unserer Unperfektheit, unter der wir und auch andere leiden. Und häufig wollen wir genau das am besten ohne Gott. Und das ist es, was die Bibel als Sünde, als Schuld bezeichnet. Der Versuch, sich irgendwie selbst daraus zu erlösen, aus einem Zustand, in dem jeder von uns ist. Und vielleicht sagen jetzt manche, naja, Gott ist ja okay. Also so prinzipiell. Aber doch nicht sein Wort in Form von Gesetzen und Anweisungen und Anordnungen. Ich habe ja nichts gegen einen liebenden Gott. Aber mit dem Gemetzel zum Beispiel im Alten Testament, damit kann ich nichts anfangen. An so einen Gott kann ich einfach nicht glauben. Und deswegen kann ich auch der Bibel nicht vertrauen. Da müssen wir so fair sein, die Frage zu stellen, wie kommen wir überhaupt auf die Idee von einem liebenden Gott? Aus der Natur kann diese Idee nicht kommen. Wenn man die Naturkatastrophen sieht und wenn man sieht, wie Tiere sich gegenseitig auffressen, kommt man nicht von alleine auf die Idee an einen liebenden Gott. Wenn man sich die Geschichte anguckt, kann man auch nicht auf die Idee kommen an einen liebenden Gott. Wie die Menschen miteinander umgegangen sind, zu allen Zeiten. Keine andere Religion kennt einen liebenden Gott als zentrale Eigenschaft der Religion. Das hilft uns auch nicht weiter. Woher kommt also die Idee von einem liebenden Gott? Von ihm, aus der Bibel. Es sind die Worte eines liebenden Gottes, die uns stärken und aufbauen und unsere Seele erneuern wollen. Sämtliche verlässliche Infos über Gott können wir nur aus seinem Wort bekommen. Das hat er uns extra dafür gegeben. Und alles andere sind irgendwelche Eigenkreationen. So wie wir einen Gott gerne hätten, so wie wir denken, dass er sein müsste, einen, der so ähnlich tickt wie wir, einen, der so ähnlich denkt wie wir, nur ein bisschen besser. Das ist ein Vorbild, aber kein Gott. Und eigentlich geht es dann, wenn wir das suchen, nur um uns. Aber David wusste, für mein Leben brauche ich einen besseren König, einen perfekten König, einen größeren David, einen perfekten David, einen Gott. Und nur deshalb ist er nicht unter der Unerreichbarkeit dessen, was im Gesetz und in den Geboten gefordert wird, zusammengebrochen. Nur deshalb ist er nicht unter den Ansprüchen Gottes zusammengebrochen, sondern spricht davon als Gold und Honig oder Steak. Und er spricht nicht von einer Last, weil er zugelassen hat, dass Gottes Wort ihn verändert hat, etwas an ihm getan hat. Und deswegen betet er, mögen die Worte, die ich spreche, und die Gedanken, die mein Herz ersinnt, dir gefallen, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Und deswegen brauchen wir auch nicht unter der Last der Ansprüche Gottes, unter der Last dessen, was wir in der Bibel lesen, unter den Geboten und Gesetzen, den Anordnungen Gottes zu zerbrechen, weil er selbst dafür gesorgt hat, dass sie jemand perfekt für uns eingehalten hat. Und er uns einlädt, ihm zu vertrauen. Gott wurde Mensch, das Wort wurde Fleisch und hat für uns erledigt, was wir nicht erledigen können. Sein Sohn Jesus Christus, der bessere König, der perfekte David, der größere David, der perfekte Erlöser. Und Jesus sagt von sich selbst im Hebräerbrief am Ende der Bibel, hier bin ich. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Perfekt. Und weil Jesus den Willen Gottes erfüllt hat und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt, rein, freigesprochen. Jesus war mit seinem Leben perfekt gehorsam für uns. Und die gute Nachricht für uns ist nicht, da ist jemand, dem muss man nur nachmachen. Da kann jemand einen komplizierten Krawattenknoten binden, mach's nur so wie er. Sondern da ist jemand, der sagt, das habe ich für dich gemacht. Seine Gnade, dieses unverdiente Geschenk, versichert uns seine Liebe, die niemals aufhört, die Suche nach dem liebenden Gott. Wie bitte soll ein liebender Gott seine Liebe zu uns noch deutlicher zeigen können als so? Habt ihr eine bessere Idee? Und wo kannst du mehr über ihn erfahren? In der Bibel, in seinem Wort. Und ich lade euch ein, das auszuprobieren. Es wird funktionieren, weil es lebendig ist.